Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ohne Halbwahrheiten, ohne die würden Verschwörungstheorien kaum funktionieren oder populistische Propaganda oder Fake News. Die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess hat ein Buch über Halbwahrheiten geschrieben, ein Buch über drei Fälle aus unserer Gegenwart, den Journalisten Klaas Relotius, den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen und den Schriftsteller Uwe Tellkamp. Nicola Gess ist Professorin an der Universität Basel und sie leitet das Schweizer Forschungsprojekt Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktion und Konspiration im postfaktischen Zeitalter. Seien Sie willkommen, Frau Gess.
Herzlichen Dank.
Sie sind ja, wie gesagt, Literaturwissenschaftlerin, haben also dauernd mit Fiktion zu tun, mit ausgedachten Geschichten. Warum beschäftigen Sie sich denn jetzt mit Halbwahrheiten in der realen Welt?
Also der Anstoß für meine Beschäftigung mit Halbwahrheiten waren zwei Ereignisse eigentlich vor ungefähr 4 Jahren, nämlich zum einen mal die Brexit-Abstimmung und dann auch die Wahl Donald Trumps. Und in beiden Fällen könnte man ja einen politischen Diskurs beobachten, ja, der sich von der Unterscheidung von Wahrheit und Lüge gewissermaßen verabschiedet zu haben schien. Und da habe ich mich gefragt, wie funktioniert dieser sogenannte postfaktische Diskurs eigentlich und wie kommt es, dass so viele Leute auf ihn anspringen? Und habe irgendwie auch die Notwendigkeit gespürt, mich jetzt eingehender zu beschäftigen. Und relativ schnell war dann bei mir die Hypothese da, dass Halbwahrheiten dafür eine ganz wichtige Rolle spielen, weil Halbwahrheiten sozusagen die Brücke schlagen zwischen dem Raum der Tatsachen und dem Raum der Spekulation und eben auch der Fiktion.
Das ist auch ein Teil der Erklärung, oder? Warum Halbwahrheiten so effektiv und so wirkungsvoll sind, weil sie sich tatsächlich auf Fakten zu stützen scheinen.
Genau, sie scheinen sich auf Fakten zu stützen, aber sozusagen ihre andere Hälfte, wenn man so will, geht eben noch einen entscheidenden Schritt weiter, verlässt quasi diese Orientierung an einer Tatsachenwahrheit und steigt in ein Universum ein, das sich nach ganz anderen Regeln im Grunde richtet. Also beispielsweise danach, passt mir das jetzt, passt mir das nicht, fühle ich mich damit wohl, fühle ich mich damit nicht wohl, gewinne ich damit Anhängerinnen oder nicht. Und in dieser Weise sind Halbwahrheiten natürlich auch ganz zentral, wenn man versucht zu verstehen, was eigentlich Postfaktizität ausmacht.
In Ihrem Buch, da legen Sie am Anfang erstmal die Grundlagen mit einer Theorie der Halbwahrheit. Da schreiben Sie auch über Hochstapler, unter anderem über einen berühmten Hochstapler der Literaturgeschichte, Felix Krull von Thomas Mann. Und Sie sagen da, in den 20er Jahren sei der Hochstapler sogar eine Art gesellschaftliches Vorbild gewesen. Was denn für ein Vorbild und was hat das mit Halbwahrheiten zu tun?
Genau, das ist eine ganz spannende Frage. In den 20er Jahren ist die Figur des Hochstaplers tatsächlich quasi epidemisch. Also man findet Hochstapler überall, in der Presse, in der Literatur, vor Gericht, im Kino. Es gab eine riesige Faszination eigentlich für dieses Phänomen und auch eine ganze Reihe von Versuchen, daraus ganze Lebenslehren quasi zu entwickeln. Für diese ja doch auch von großer Unsicherheit und schweren Krisen geprägte Zeit. Also Lebenslehren wie zum Beispiel der Schein regiert die Welt oder Schwindeln darf einer so viel er will, man darf sich nur nicht als Schwindler fühlen. Das letzte stammt zum Beispiel von Walter Benjamin. Also der Hochstapler spielt sich quasi vor und wenn er dabei nur genug an sich glaubt, dann wird aus seinem Spiel sowas wie eine performative Wahrheit. Und das ist dann genau auch die Verbindung des Hochstaplers zur Halbwahrheit. Mal ganz abgesehen davon, dass Hochstapler sich natürlich auch auf Halbwahrheiten stützen, um Glaubwürdigkeit zu produzieren. Also die Halbwahrheit unterscheidet sich ja von der Lüge vor allem darin, dass für sie die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Der Halbwahrheit geht es nicht um die Wahrheit, sondern um den Anschein von Wahrheit, wenn man so will. Und genau das verbindet sie mit dem Hochstapler. Ja. Das und ist der Link zwischen beiden.
Und dieses Phänomen, das begegnet einem wieder auf jeden Fall bei dem ersten der drei Fälle aus unserer Gegenwart, mit denen Sie sich dann befassen in Ihrem Buch. Das ist der Fall des Spiegeljournalisten Klaas Relotius. Der hat ja seine Reportagen zum Teil erfunden, also den Anschein von Wahrheit damit wiedergegeben, aber eben auf Erfindungen beruhend. Hm. Was fanden Sie denn an diesem Fall interessant für Ihr Buch?
Als Relotius aufflog, da wurde Relotius ja in verschiedenen Medien als journalistischer Hochstapler bezeichnet. Und das hat mich dann interessiert. Also, weil ich glaube, dass der journalistische Hochstapler das Hochstaplertum gewissermaßen auf seine Essenz reduziert, nämlich auf das Erzählen halbwahrer Geschichten. Die haben ja eine doppelte Funktion für ihn. Also einerseits sollen diese Halbwahrheiten durch ihren fiktiven Anteil die neue Identität performativ begründen, in diesem Fall also die neue Identität des Superreporters. Und gleichzeitig sollen sie diese neue Identität durch den faktischen Anteil der Geschichten auch vor der Enttarnung schützen. Und dieser Mechanismus, der lässt sich eben auch sehr schön am Beispiel der Geschichten von Relotius zeigen, die ja nie vollständig erfunden sind, sondern sozusagen immer auch einen Anker in der Realität drin haben, der sie eben genau davor schützt, enttarnt zu werden, ja.
Dieser Fall von Klaas Relotius hat ja die Medienwelt erschüttert, leider auch die Glaubwürdigkeit ziemlich ramponiert. Ein anderer Fall, mit dem Sie sich befassen, der spielt eine große Rolle für unsere Gegenwart, für die Corona-Zeit. Da geht es um den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen, der ja auch früher Journalist war. Seine Behauptungen, Theorien spielen für die Querdenkerbewegung eine ganz große Rolle. Am Freitag hat übrigens gerade vor wenigen Tagen also ein Sprecher von YouTube mitgeteilt, dass der YouTube-Kanal von Ken Jebsen jetzt endgültig gesperrt ist. Und was Ken Jebsen aufgebracht hat, der hat im Mai 2020 ein Video veröffentlicht mit dem Titel Gates kapert Deutschland, wurde millionenfach, 5 Millionen Mal aufgerufen innerhalb von 3 Tagen. Und diese Gates-Verschwörungstheorie haben schon viele von gehört. Ich fasse sie nochmal ganz knapp zusammen. Also die deutsche Regierung und ihre wissenschaftlichen Berater und die großen Medienhäuser, das seien alles Marionetten von Bill Gates. Der wolle die deutsche Bevölkerung zwangsweise impfen lassen, mit Chips versehen lassen, um damit die Herrschaft über Deutschland und letztlich die ganze Welt zu gewinnen. Das ist diese Theorie von Ken Jebsen, die erstmal ja total irre klingt, würde ich sagen. Mit welchen Halbwahrheiten arbeitet er denn da?
Also das sind eine ganze Reihe und die sind auch ganz unterschiedlich gelagert. Vielleicht greife ich einfach eine raus, die Sie jetzt hier selbst auch schon angeführt haben, nämlich diese Geschichte, dass Ehepaar Gates habe die WHO gekauft und diese tanze darum ganz nach seiner Pfeife. Und da ist es so, der faktische Anteil dieser Behauptungen ist äußerst gering. Das haben ja auch schon diverse Faktenchecks gezeigt. Das heißt, die WHO finanziert sich, ich glaube, etwa zu 1/4 aus festen Pflichtbeiträgen also der Mitgliedstaaten und zu etwa 3/4 eben aus Spenden, ob die jetzt von Regierungen, von Stiftungen oder von privaten Geldgebern stammen. Und zu diesen gehört eben auch die Gates Foundation. Das ist das eine. Trotzdem ist es so, dass aktuell immerhin, ich glaube, rund 10% der Mittel von der Gates Foundation stammen. Und das ist wichtig. Also Jebsen hat seinen Fall deswegen gut gewählt. Denn erst dadurch, dass die Stiftung in der Tat signifikant zur Finanzierung der WHO beiträgt, kann er daraus diese Halbwahrheit stricken, also diese viele Menschen überzeugende Halbwahrheit stricken. Natürlich ist es völlig falsch, aus diesen 10% zu folgern, die Stiftung habe die WHO gekauft oder Gates könne die Stiftung komplett kontrollieren. Also da wird völlig übertrieben, wird dekontextualisiert, wird auch verabsolutiert. Aber diese 10% statten die Halbwahrheit eben mit einer Art von Glaubwürdigkeit aus, die dann für ihr Gelingen entscheidend ist. Und das ist sozusagen, deshalb sage ich, er hat sie geschickt gewählt. Und das ist immer ein Beispiel für so eine Halbwahrheit, mit der Jebsen in dem Video operiert.
Und mit dem er viele tatsächlich überzeugen konnte von dieser Gates-Geschichte. Ich würde gerne noch auf den Fall des Schriftstellers Uwe Tellkamp schauen. Interessiert uns in dieser Büchersendung nochmal ganz besonders. Da beziehen Sie sich auf seine öffentliche Diskussion mit dem Lyriker Doris Grünbein. Das war am 8. März 2018 in Dresden. Haben wir natürlich sehr viel darüber berichtet. Sie schauen sich jetzt da nochmal sein Eingangsstatement genauer an, in dem er viel mit Halbwahrheiten arbeitet nach Ihrer Analyse. Ein Beispiel, er erzählt da eine Geschichte, also Uwe Tellkamp erzählt die Geschichte über den Journalisten Josef Joffe von der Zeit. Der habe bei einer Talkshow auf die Frage einer Zuschauerin geantwortet, wie man Donald Trump wieder loswerden könne. Und dazu soll Josef Joffe gesagt haben, Mord im Weißen Haus zum Beispiel. Was ja so klingt, als hätte Josef Joffe zum Mord an Donald Trump aufgefordert. Was steckt denn hinter dieser Halbwahrheit?
Ja, da muss ich jetzt noch mal etwas ausholen. Also da geht es darum, dass eine Anruferin den ARD-Presseclub nach den Möglichkeiten eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump gefragt hatte. Und Joffe hatte dann diesen Satz auch tatsächlich gesagt, aber, und das ist jetzt eben wichtig, nicht als wirklich als Antwort auf die Frage der Anruferin, sondern als Ergänzung zu der Reaktion einer anderen Rundenteilnehmerin. Und diese andere Rundenteilnehmerin, die hatte auf die Frage der Anruferin geantwortet, dass es sehr hohe rechtliche Hürden für sowas gibt, also für so ein Impeachment oder eine Amtsenthebung, und dass schon einiges passieren müsse, damit ein Impeachment Trumps gerechtfertigt sei. Und da hat Josef Joffe dann ergänzt, zum Beispiel ein Mord. Es war also nicht so, dass Joffe zum Mord an Trump aufgerufen hat, sondern es ging darum, dass er Mord im Weißen Haus als ein Beispiel für ein krasses Ereignis angeführt hat, das eine Amtsenthebung Trumps rechtfertigen könnte. Und das zeigt eigentlich sehr schön, also irgendwie hier sozusagen die Halbwahrheit ganz typisch sozusagen operiert. Ja.
Damit hat Uwe Tellkamp operiert mit dieser, ja, man muss es eigentlich doch, Halbwahrheit ist schon fast ein zu harmloser Begriff dafür, für diese schlichte Lüge. Nachdem wir jetzt durch verschiedene Formen von Halbwahrheiten durchgegangen sind, was ja schon sehr erhellend war, bleibt ja die große Frage, was kann man jetzt tun gegen Halbwahrheiten? Ist Ihnen da etwas eingefallen beim Nachdenken über dieses Phänomen?
Ja, schon. Also erstens, denke ich, ist es einfach wichtig, überhaupt erst einmal auf Halbwahrheiten und ihre Logik aufmerksam zu werden. Also und dann auch zu verstehen, wie diese postfaktische Rhetorik funktioniert. Zweitens kommt man natürlich auch mit Faktenchecks hier weiter, die in Bezug auf die Halbwahrheit sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Aber das reicht eben sehr häufig noch gar nicht aus. Und in meinem Buch habe ich darum vorgeschlagen, den Faktencheck durch einen Fiktionscheck zu ergänzen.
Das heißt,
damit
was?
Meine ich eben, ja, genau, damit meine ich, dass Halbwahrheiten und die Diskurse, in denen sie zum Einsatz kommen, zum Beispiel eben Verschwörungstheorien, ja eben nicht wirklich nach der Logik eines faktenbasierten Diskurses funktionieren. Deshalb kommt man ihnen mit Faktenchecks nicht so richtig, also sind die relativ immun dagegen, sondern sie funktionieren eher nach der Logik von Geschichten. Das heißt, sie richten sich nicht nach der Unterscheidung wahr oder falsch, sondern eben nach der Logik passend, unpassend, glaubwürdig, unglaubwürdig, ist emotional befriedigend, unbefriedigend. Und diese Dimension muss man eben in den Blick bekommen, weil man sie erstens nur so entzaubern kann und weil man zweitens auch nur so die eigentlichen Beweggründe sozusagen verstehen kann, da herankommen kann, die die Leute dazu verleiten, an solche Dinge zu glauben.
Also die Geschichten genauer anschauen, die in solchen Halbwahrheitserzählungen stecken. Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit, so heißt das Buch von Nicola Gess im Verlag Mattes und Seitz, ist das erschienen mit 160 Seiten. Frau Gess, ganz herzlichen Dank für dieses aufklärende Gespräch.
Ich danke Ihnen.